ARD.
Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Wissenswert. Phänomene, Personen und Perspektiven.
Was erwartet uns im nächsten oder im übernächsten Jahr? Wie sieht unsere Zukunft aus? Genau weiß das natürlich niemand, auch ich nicht. Trotzdem ist es nicht nur spannend, sondern auch extrem wichtig, vorauszudenken und sich heute schon zu fragen, wie werden wir in Zukunft leben? Was wird anders sein, sagen wir im Jahr 2040, also in 15 Jahren? In was für Häusern werden wir wohnen? Wie fahren wir zur Arbeit? Ja, und auch wenn die Zukunft immer offen ist, einiges lässt sich doch schon sagen, weil der Klimawandel unser Leben beeinflussen wird. Ich bin Thorsten Schweinhardt und ich nehme Sie jetzt mit auf eine Zeitreise in die Klimazukunft. Ein ganz normaler Tag in einer deutschen Großstadt. Nehmen wir an, es ist Frankfurt am Main, die fünftgrößte Stadt Deutschlands. Es ist Winter, aber davon ist nichts zu spüren. Viel zu warm für die Jahreszeit, zu warm für Glühwein, erst recht für Schnee. Matschwetter, Dauerregen. Wasser rinnt über den Asphalt, kann nicht abfließen. Man könnte im T-Shirt rumlaufen, wenn es nicht so nass wäre. Immerhin ist die Wärme noch erträglich, ganz anders im Sommer. Wer an einem heißen Tag durch Frankfurt läuft, kommt sich vor wie in einer Wüste aus Beton. Zugepflasterte Plätze und Fassaden ohne Grün strahlen die Hitze ab und machen sie noch unerträglicher. Schon jetzt verändert der Klimawandel spürbar das Wetter und das Leben in unseren Städten. Und Klimawissenschaftler sind sich einig, in den nächsten Jahrzehnten wird sich die Erwärmung auf der Erde noch stärker bemerkbar machen. Aber was heißt das eigentlich, noch stärker? Ja, und überhaupt liegt das ja irgendwann in der Zukunft. Viel zu weit weg, viel zu abstrakt, um sich da was Konkretes drunter vorstellen zu können.
Ich glaube, dass wir, und das schließt mich auch mit ein, den Klimawandel wirklich nur dann ernst nehmen können, wenn wir auch verstehen, was es tatsächlich bedeutet.
Sagt Friederike Otto, deutsche Klimaforscherin am Imperial College London. Sie hat mit ihrer Forschung maßgeblich dazu beigetragen, dass wir Extremwetterereignisse heute dem Klimawandel zuordnen können. Also machen wir es vorstellbar. Wir bleiben in Frankfurt, machen aber einen Zeitsprung. Von heute an 15 Jahre in die Zukunft. Gut angekommen? Herzlich willkommen im Jahr 2040. Und um gleich alle Missverständnisse auszuräumen, ja, den Klimawandel gibt es immer noch.
Achten Sie bitte auf die lokalen Unwetterwarnungen.
Das Wetter ist bestimmt von warmen Wintern, rekordheißen Sommern. Klimaforscher rechnen 2040 mit mindestens doppelt so vielen heißen Tagen über 30 Grad im Vergleich zu heute, sagt Judith Kösters vom ARD-Kompetenzcenter Klima.
Und auch Tage mit Temperaturen um die 40 Grad werden zum Sommer mehr oder weniger dazugehören.
Aber Moment mal, bevor wir uns gleich im Frankfurt des Jahres 2040 umsehen, gibt's noch eine Frage zu klären. Woher wissen wir so genau, wie viel wärmer oder kälter das Wetter in 15 Jahren sein wird? Judith Kösters?
Die Veränderung des Wetters ist ja einfach die Veränderung des Durchschnittsklimas. Das kann man dank Klimamodellen sehr genau ausrechnen.
Klimamodelle, also komplexe Modellszenarien, die von Computern berechnet werden. Auf solchen Modellen beruhen zum Beispiel die Wettervorhersagen in Fernsehen und Radio. Aber auch Klimaforscher nutzen diese Modelle, erklärt Klimawissenschaftlerin Friederike Otto.
Die Klimamodelle, die wir verwenden, das sind exakt die gleichen Modelle, die auch in der Wettervorhersage verwendet werden. Und wenn Sie schon mal auf den Wetterbericht geguckt haben, kann man ja durchaus Wetterereignisse damit recht erfolgreich simulieren.
Mithilfe erweiterter Klimamodelle können Klimaforscher inzwischen sehr zuverlässig vorhersagen, wie sich das Klima und somit das Wetter in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird. Natürlich können die Modelle nicht alles berücksichtigen. Die größte Unbekannte für Klimamodelle ist der menschliche Faktor, erklärt Judith Kösters vom ARD-Kompetenzcenter Klima.
Was die reinen physikalischen Fakten betrifft, wissen wir sehr viel. Was menschliches Handeln betrifft, wissen wir sehr wenig.
Das heißt aber auch, die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Und damit kommen wir nach Frankfurt am Main, wie es in 15 Jahren aussehen könnte. Irgendwie fühlt es sich anders an, das Klima in der Großstadt Frankfurt im Jahr 2040. Erträglicher, nicht so drückend wie noch in den 2020er Jahren, etwas weniger extrem. Überhaupt hat sich das ganze Stadtbild verändert. Statt grauer Betontöne sieht man jetzt viel mehr Grün. Bäume sind hinzugekommen, an den Straßenrändern und auf den öffentlichen Plätzen.
Ja, es ist ja leider so, dass ganz viele Stadtplätze über Jahrzehnte hinweg eher betoniert und grau waren. Und wir müssen natürlich jetzt die ganzen vielen Plätze, die wir haben und die sich aufheizen, klimaangepasst umgestalten.
Sagt Tina Zapf-Rodriguez, Stadträtin und Dezernentin für Klima und Umwelt der Stadt Frankfurt am Main im Jahr 2024. Gerade für Menschen, die in der Innenstadt lebten, brauche es viel mehr grüne, natürliche Räume, die Ruhe, Abkühlung und Entspannung verschaffen, betont sie. Frankfurt sei bereits an mehreren Orten dabei, graue Plätze in grüne Oasen zu verwandeln.
Wir haben den Paul-Arnsberg-Platz, der ist wunderschön geworden mit Bäumen, mit den Strauchbeeten, auch mit den Beschattungselementen. Und wir werden in Zukunft eben noch viel mehr Plätze klimaangepasst umgestalten wollen und müssen.
Die Deutsche Umwelthilfe fordert schon lange einen verbindlichen Anteil von Grünflächen in deutschen Städten. Außerdem solle die Bundesregierung das weitere Zupflastern der Städte bis spätestens 2035 stoppen. Aktuell werden in Deutschland täglich über 50 Hektar Fläche für Siedlungen und den Verkehr versiegelt, also zubetoniert oder asphaltiert. Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe.
Insofern ist es natürlich unerlässlich, darauf zu blicken, was machen wir denn mit den noch unversiegelten Flächen oder gibt es eben sogar die Möglichkeit, wieder mehr Grün in die Städte zu bringen.
Auch Tina Zapf-Rodriguez meint, die Städte der Zukunft brauchen nicht noch mehr Teer und Beton, stattdessen viel mehr grüne, natürliche Flächen. Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik stimmt ihr zu und denkt dabei auch an das Mikroklima in der Stadt.
Eine echte Abkühlung im öffentlichen Raum entsteht dadurch, dass wir weniger Versiegelung haben, hellere Flächen, mehr Grünflächen, die auch dann sich einfach nicht so stark aufheizen.
Unversiegelte Flächen sind nicht nur für Entspannung und bessere Luft gut. Sie schützen die Menschen in den Städten auch vor Extremwetterereignissen, die durch den Klimawandel immer häufiger auftreten. In einem Hitzesommer kühlen alle Pflanzen und besonders Bäume die Städte äußerst effektiv ab. Und bei Starkregen können Grünflächen einen Teil der Überflutungen auffangen, denn die Böden und selbst die Blätter der Bäume können große Wassermengen aufnehmen. Je mehr Natur, desto größer der Schutz vor Unwettern. Das zeigt sich auch bei einem Frankfurter Projekt, das Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodriguez besonders am Herzen liegt. Die Renaturierung der städtischen Flüsse und Bäche.
Da passiert gerade ganz viel, um eben wieder zu einem natürlichen Bachlauf oder Flusslauf auch zurückzukommen, wo sich Natur wieder ausbreiten kann, wo der Fluss oder der Bach auch ein bisschen mehr Platz findet. Wenn wir eben Regen- und Hochwasserereignisse haben, dass es da eben dann auch Retentionsflächen gibt.
Also Flächen, auf denen die Wassermassen versickern können. Asphalt sorgt eher noch für Sturzbäche, weil das Wasser nicht in den Boden abfließen kann. Eine natürliche Flussaue dagegen ist der beste Schutz bei Hochwasser. Im Frankfurter Stadtbereich werden bereits jetzt ganz bewusst Rasenflächen, Grünquartiere und Spielplätze als Schutzflächen gegen Flutereignisse angelegt. Mehr Grünvolumen in den Städten und das nicht nur im öffentlichen Raum. Tina Zapf-Rodriguez plädiert auch für wesentlich mehr Pflanzen an Gebäudefassaden. Grün an den Hauswänden sieht nicht nur schön aus, sondern es bringt auch jede Menge Vorteile für die Bewohner. Die Pflanzen können aus den Fassaden nämlich wahre Superwände machen, erklärt die Dezernentin.
Begrünte Fassaden bringen zum einen, dass sie in aufgeheizten Sommern ein bisschen Schatten und Kühlung bringen. Sie helfen dabei, die Fassaden runterzukühlen. Und im Winter sorgen sie aber auch dafür, die Wärme ein bisschen besser in den Häusern zu halten, in den Gebäuden. Also unterstützen dann auch ein gut gedämmte Wand dabei, eben auch die Häuser schön warm zu halten.
Durch ein Klimaförderprogramm unterstützt die Stadt Frankfurt private Eigentümer dabei, ihre Hausfassade zu begrünen. Aber auch an den öffentlichen Gebäuden sollen in Zukunft mehr Pflanzen wachsen.
Es bindet Luftschadstoffe, es kann auch eine Lärmbelastung reduzieren. Also ich glaube, Fassadenbegrünung hat durch und durch große Vorteile.
Bei Neubauten ist ein Umdenken längst im Gange. Statt auf Beton zu setzen, könnten klimafreundlichere Baustoffe wie Holz verstärkt zum Einsatz kommen oder Baumaterialien recycelt werden. Das reduziert den CO2-Ausstoß bei Neubauprojekten erheblich. Eine bedeutende Maßnahme, wenn man bedenkt, dass der Bereich Bauen und Wohnen für rund 30% der deutschen CO2-Emissionen pro Jahr verantwortlich ist. Wenn Neubauprojekte jedoch von Anfang an mit Blick auf die Zukunft geplant werden, kann in ihnen auch die Chance für den Klimaschutz direkt angelegt sein, sagt Tina Zapf-Rodriguez.
Neubauten können ja auch eine Chance sein, ein Solardach mitzudenken, eine Fassadenbegrünung mitzudenken.
In einer Großstadt wie Frankfurt wird viel gebaut. Deshalb gilt es, über die Ressourcen und den Energieverbrauch neu nachzudenken.
Gleichzeitig, denke ich, ist es aber auch wichtig, nachzuverdichten, Gebäude umzunutzen, leerstehende Gebäude vielleicht auch anders zu nutzen. Da gibt es ja auch schon verschiedenste Ideen zu sagen, möglicherweise leerstehende Bürokomplexe kann man auch anderweitig verwenden.
Die Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodriguez von den Grünen, die in Frankfurt in einer rot-grün-gelben Koalition regieren, ist sich im Jahr 2024 bereits sicher. Frankfurt im Jahr 2040 wird deutlich grüner sein müssen als heute. Gefragt nach ihrer Vision von der Stadt von morgen, beschreibt sie eine City mit blühenden Wiesen.
Wildwiesen, wo Insekten brummen. Ich laufe entlang und sehe Häuser mit grünen Fassaden und auf den Dächern sehe ich es bläulich schimmern, weil da eine PV-Anlage drauf ist.
Solarstrom vom eigenen Dach und ein Elektroauto vor jeder Tür? Oder braucht in Frankfurt 2040 vielleicht niemand mehr ein eigenes Auto, weil die öffentlichen Verkehrsmittel für jeden erreichbar und bezahlbar sind?
Nächste Haltestelle Frankfurt Ost. Anschluss an den Radschnellweg RM7 Richtung Hanau.
Unterwegs in Frankfurt 2040. Neue, schnelle S-Bahn-Linien befördern uns zuverlässig überall hin. Wer sich lieber selbst bewegen will, fährt mit dem Fahrrad durch die Stadt. Es gibt mehrspurige, sichere Radschnellwege für längere Strecken. Gleichzeitig sind auf Frankfurts Straßen weniger Autos unterwegs als heute. Und die fahren fast alle mit Strom statt Benzin. Der Frankfurter Großstadtverkehr, er ist leise und klimaneutral. Wird all das in 15 Jahren tatsächlich so sein? Schwer zu sagen. Fest steht, der Klimawandel wird auch die Art und Weise verändern, wie wir uns in Zukunft durch die Stadt bewegen. Doch wie genau die Mobilität der Zukunft aussehen wird, das kann kein Klimamodell vorhersagen. Denn der Verkehr und auch seine Infrastruktur wird von Menschen gemacht. Und wofür oder wogegen sich Bürger und Politiker bis dahin entscheiden, ist offen.
Also gerade in Städten gehe ich davon aus, dass wir die Städte wieder mehr für die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger konzipieren und weniger für die Autos.
Prognostiziert Wiebke Zimmer, Verkehrsforscherin und stellvertretende Direktorin der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Deutlich skeptischer sieht das Martin Lanzendorf. Der Mobilitätsforscher von der Frankfurter Goethe-Universität gibt zu bedenken, es könne politisch in den nächsten Jahren auch in die komplett andere Richtung gehen.
Ich denke, die Autos werden viel, viel größer sein als heute, viel breiter, viel schwerer und viel dreckiger. Das ist die Entwicklung, die sich ja in den letzten Jahren abzeichnet. Ich vermute, dass das in Städten zu erheblichen Konflikten führen wird und in die Städte irgendwann Begrenzungen dafür einführen werden. Aber insgesamt ist dieser Trend der großen Energieschleudern, CO2-Schleudern erstmal ungebrochen, würde ich sagen.
Wiebke Zimmer hofft hier auf eine Trendwende. Schon jetzt sei zu sehen, dass für die Menschen in den Städten ein Thema immer mehr an Bedeutung gewinnt, die Lebensqualität.
Auch wenn es immer wärmer wird, dass die Menschen mehr draußen sind und weniger sich zwischen fahrenden und parkenden Autos aufhalten wollen. Das heißt, wir werden weniger komplett betonierte und geteerte Straßen haben, mehr Stadtbegrünung, mehr Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, mehr Bus und Bahn.
Dazu mehr Platz für Fußgänger, breite Gehwege, auf denen auch Menschen mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Blindenlangstock besser durchkommen, ohne dass sie über abgestellte E-Roller stürzen oder sich ständig an Autos vorbeiquetschen müssen. Städteplanung für die Zukunft bedeutet auch, neu über die Verwendung der öffentlichen Flächen nachzudenken, meint Mobilitätsforscher Martin Lanzendorf. Soll der öffentliche Raum Platz für die Menschen bieten oder von Autos besetzt bleiben, wie heute?
Da stehen halt dann auf einem kurzen Streckenabschnitt 10 PKWs, die bewegen sich im Monat vielleicht kaum.
Wie viele Privatautos 2040 durch Frankfurt brummen, hängt auch davon ab, ob Angebote wie Carsharing bis dahin noch weiter ausgebaut werden.
Es ist so ein bisschen offen, wie sich das weiterentwickelt. Bisher hat der Staat sich ja sehr zurückgehalten, das zu fördern. Ökologisch gesehen oder in der Zukunftsperspektive muss man natürlich sagen, es ist viel besser, wenn Autos geteilt werden. Ich glaube, es gibt Gruppen, soziale Gruppen, die das entdeckt haben, die das nutzen. Aber diese Gruppen sind letztlich noch viel zu klein.
Statt parkender Autos könnte in Zukunft aber auch etwas anderes das Frankfurter Straßenbild prägen. Luca Nitschke, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Frankfurter Institut für sozialökologische Forschung, kurz ISÖ, vermutet.
Also ich glaube wirklich, dass man dann auf jeder großen Straße in Frankfurt so einen roten Fahrradstreifen einfach haben wird.
Die Stadt Frankfurt könnte diesen Weg tatsächlich einschlagen. Politik und Wirtschaftsverbände haben zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern für die nächsten 10 Jahre einen Masterplan Mobilität entwickelt. Der sieht vor, mehr Platz für Fußgänger und Radwege, mehr Grün, Ausbau von Bussen und Bahnen und vor allem weniger Autos in der Stadt. Im Werbevideo der Verwaltung klingt das so.
Unsere Ziele sind, dass die Erreichbarkeit der Stadt gewährleistet ist, dass wir die Klimaschutzziele einhalten, dass wir hier auch nachhaltig mobil sein können in der Zukunft, die Verkehrssicherheit einhalten und die Barrierefreiheit.
Gefördert werden der Mobilitätsmasterplan und seine Umsetzung vom Bundesverkehrsministerium. Fakt ist aber auch, nicht alle tragen diesen Masterplan mit. Die Frankfurter FDP, die im Stadtparlament zusammen mit SPD, Grünen und Volt regiert, ist gegen den Mobilitätsfahrplan. Dabei sind sich Verkehrswissenschaftler einig, klimaneutral wird der Verkehr in Deutschland nur, wenn wir bereit sind, die Verkehrsinfrastruktur in den Städten ganz neu zu denken und auch wirklich etwas zu investieren. Dringend nötig sei zum Beispiel der schon lange versprochene Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, fordert Verkehrsforscherin Wiebke Zimmer.
Da muss auf jeden Fall deutlich mehr investiert werden. Also wir brauchen deutlich höheres Angebot. Das ist toll, dass wir das 49-Euro-Ticket haben, das ist keine Frage. Aber die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist schlecht oder sogar sehr schlecht an den öffentlichen Verkehr angebunden, sodass die überhaupt nicht von dem 49-Euro-Ticket profitieren können, weil, weiß ich nicht, nur zweimal am Tag der Bus fährt oder so.
Dennoch, bundesweit hat das Deutschland-Ticket großen Zuspruch, selbst wenn der Preis ab Januar 2025 auf 58 Euro steigt. Denn aus Klimasicht gibt es kaum eine bessere Lösung. Auch die E-Mobilität müsse weiter gefördert werden, ergänzt Martin Lanzendorf. Klimaneutralität erreichen wir nur, wenn die Autos, die es 2040 noch braucht, mit Strom fahren. Ein Selbstläufer sei das aber auf keinen Fall.
Die EU wollte eine Regulierung schaffen, die vorschreibt, dass es irgendwann keine Verbrennerautos mehr gibt. Die deutsche Automobilindustrie und der deutsche Bundeskanzler haben dafür gesorgt, dass das erstmal nicht so kommt. Also ich glaube, es ist kein Automatismus. Ohne Politik, ohne Gestaltung in diese Richtung wird nichts passieren.
Noch etwas ist unverzichtbar, damit wir in Sachen klimaschonender Verkehr in Zukunft weiterkommen. Bessere Radwege. Im Fahrrad sieht Martin Lanzendorf das städtische Verkehrsmittel der Zukunft.
Sehr stark hat es einfach damit zu tun, dass das Fahrrad das Verkehrsmittel ist, das in einer städtischen Umwelt ein unglaubliches Potenzial bietet, das einfach relativ schnell sein kann, schneller als viele andere Verkehrsmittel, das keinen Lärm macht, das halt für die Lebensqualität gut ist, für das Körpergefühl. Man ist damit unterwegs, man ist flexibel, man kann es schnell nah abstellen.
Schon heute entdecken immer mehr Menschen in der Stadt und auf dem Land das Fahrrad für sich. Doch es gibt auch viele Menschen, die sich vor allem in der Stadt nicht aufs Rad trauen. Gerade auf Straßen mit intensivem Autoverkehr und ohne vernünftigen Radweg ist Fahrradfahren nicht ganz ungefährlich. Auch Martin Lanzendorf sagt ganz klar, wir müssen heute schon dafür sorgen,
dass wir sichere, abgetrennte Radwege haben, dass die breit genug sind.
Ob Fahrräder, Busse und Bahnen die Autos in den Städten im Jahr 2040 ablösen werden, ist mehr als fraglich. Aber man darf ja träumen, sagt die Klimaforscherin Friederike Otto.
Ich träume davon, in einer Stadt zu leben, wo ich mir nicht jeden Tag Sorgen machen muss, wenn mein Sohn mit dem Fahrrad zur Schule fährt, ob er lebendig wiederkommt. Weil es eben keinen Autoverkehr gäbe in einer Stadt, wo nicht die armen Menschen in der Stadt in so schlecht isolierten Häusern leben, dass sie in Hitzewellen umkommen.
Tatsächlich leiden unter den Folgen des Klimawandels diejenigen am meisten, die in einer Gesellschaft sowieso schon benachteiligt werden. Arme, Behinderte, alte und kranke Menschen treffen Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen besonders hart. Egal, ob bei einer Dürre in Libyen oder bei einer Flutkatastrophe mitten in Deutschland. Friederike Otto.
Und damit erhöht eben der Klimawandel mit jedem Wetterereignis, mit jeder Sturmflut, mit jeder Hitzewelle die Ungleichheit in unserer Gesellschaft.
Aber auch wenn wir nicht selbst Opfer einer Naturkatastrophe werden, die Folgen des Klimawandels erreichen uns alle. Und sie können uns krank machen. Der Klimawandel kann sich auf vielfältige Weise auf unsere Gesundheit auswirken, erklärt Stefan Hübner vom ARD-Kompetenzcenter Klima.
Das beginnt mit mehr Sonnenbränden, einem höheren Hautkrebsrisiko. Tropenkrankheiten werden sich verbreiten.
Menschen mit Pollenallergien werden auch im Herbst oder sogar im Winter Symptome haben, weil die Pollensaison durch das wärmere Wetter viel länger anhält. Und im Sommer werden sich Hitzeerschöpfung und Herzinfarkte häufen, wenn die Städte nicht gegensteuern. Zum Beispiel mit einem durchdachten Hitzeschutzkonzept. Einige Kommunen gehen hier schon innovative und kreative Wege, sagt Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin.
Zum Beispiel entwickeln diverse Städte kühle Wegekarten. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger werden informiert, auf welcher Straßenseite man gut läuft, welche Straßen zur Mittagszeit verschatteter sind.
Auch Frankfurt hat bereits eine kühle Ortekarte. Eine Abkühlidee, die in anderen Städten schon ausprobiert wird, sind sogenannte Klimakisten. Große, begehbare Holzboxen mitten in der Stadt, in denen Pflanzen wachsen. Menschen können durch die Holzboxen laufen, sich die Pflanzen anschauen und sich dabei abkühlen. Die Pflanzen werden nämlich regelmäßig mit Wasser besprüht und durch die Verdunstung herrschen in der Box angenehme 10 Grad weniger als draußen. Ein grünes Zimmer zum Erholen und Abkühlen. Das hessische Geisenheim war nach Hameln die zweite Kommune in Deutschland, die 2024 eine solche Klimakiste aufgestellt hat. Um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, sei es wichtig, alle Bereiche in der Stadt mit einzubeziehen, meint Andrea Nakoins, Medizinerin und Referentin für Hitzeschutz von der Deutschen Allianz Klima und Gesundheit Klug e.V. in Berlin.
In Berlin gibt es zum Beispiel dieses Hitzeschutzbündnis, an dem sich jetzt auch Apotheken beteiligen. Ja, dann können sich Menschen eben auch in Apotheken abkühlen, können was zu trinken bekommen.
Für ein gesundes Stadtklima sei es außerdem wichtig, Hitzeinseln aufzubrechen, Flächen zu entsiegeln und neu zu begrünen. Und wenn neu gebaut wird, dann im Sinne einer sogenannten Schwammstadt.
Grüne Dächer, grüne Fassaden, Raum für Wasserablauf. Das Gute ist, dass eine Schwammstadt auch Hitzeschutzbeitrag leistet, weil eben durch Pflanzen und mehr Wasserflächen ja mehr Verdunstungskühle beispielsweise entsteht.
Wie gesund und lebenswert unsere Städte in 15 Jahren tatsächlich sein werden, hängt stark davon ab, wie ernst Städte und Kommunen ihre eigenen Klimaziele nehmen. Und natürlich ist auch entscheidend, wie Bürgerinnen und Bürger die Entwicklung ihrer Stadt mitgestalten. Denn letztlich müssen die Menschen vor Ort über ihre Lebensqualität entscheiden und über die Verkehrsmittel, die sie nutzen wollen. Da sind sich die Verkehrsforscher Wiebke Zimmer und Martin Lanzendorf einig.
Mit dem Auto kann man einfach im Moment sehr gut Politik machen und Wählerstimmen gewinnen. Meine Hoffnung ist, dass sich das auch mal wieder ändern wird.
Gerade Radverkehr hat aufgenommen. Man hat entdeckt, dass der Fußverkehr eigentlich was Tolles ist.
Eines aber ist sicher. Damit wir eine hoffnungsvolle Klimazukunft erleben, müssen wir schon heute anfangen, sie zu gestalten. Dazu ist es noch nicht zu spät, ermutigt Klimaforscherin Friederike Otto.
Wir haben es jetzt in der Hand, das zu ändern und mit den Folgen so klarzukommen, dass man eben mit denen noch klarkommen kann.
Die Stadt Frankfurt will in den nächsten Jahren 245 Millionen Euro fürs Klima investieren. Vielleicht wird sie 2040 doch Realität sein. Die Vision von einem Frankfurt mit schattig grünen Plätzen, ruhigen Straßen und blühenden Wiesen zwischen den Hochhäusern. Auch wenn es bis dahin politisch wie gesellschaftlich noch ein langer Weg ist, Frankfurts Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodriguez glaubt daran.
Diese Vorstellung habe ich für Frankfurt in 15 Jahren. Und wenn wir an einem Strang ziehen, dann kann auch aus so einer Utopie Wirklichkeit werden.
Deutschland in 15 Jahren. Ein Blick in die Klimazukunft. Von Judith Kösters, Stefan Hübner, Heike Liesmann und Thorsten Schweinhardt vom ARD Kompetenzcenter Klima.